ARD.
Ich habe tatsächlich damals, wenn ich mich recht erinnere, damals relativ viel Geld. Ich glaube, ich habe 20.000 Mark für Silas bekommen. Und meine Gage für Jack Holborn habe ich mit dem Produzenten damals, mit Bernd Burgemeister, selbst ausgehandelt und habe gesagt, pass auf Bernd, und wenn ich nochmal eine Serie machen soll, weil er fragte mich, ob ich dann Lust hätte, die nächste Serie zu machen, dann will ich aber das Doppelte haben. Und das hat er mir gegeben.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Bei uns erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in Hamburg auch schon erlebt haben. Mein Name ist Ilka Steinhausen und heute ist Patrick Bachter, Schauspieler und Synchronsprecher. In Hamburg, in vielen Stadtteilen aufgewachsen, habe ich gerade gelernt. Und vielen Menschen als Silas oder als Piratenjunge in Jack Holborn bekannt. Herzlich willkommen, Patrick Bach.
Moin, moin Hamburg, wie man so schön sagt, ne? Und Ilka, hallo, freue mich.
Ja, als diese Titelmusik Silas Weihnachten 1981 aus unserem Telefunkenfernseher herausdröhnte, da saß ich aufrecht auf dem Sofa und konnte es kaum abwarten, deine Abenteuer zu erleben und zu erleben, welchen Widersachern du dich stellen musstest. Was denkst du, wenn du diese Musik hörst?
Ja, ich verbinde natürlich meine allerersten Momente meiner Schauspielkarriere, damals ja noch als Kind. Und habe die diverse Male natürlich immer wieder gehört und es war eine fantastische Zeit. Also ich habe tolle Dreharbeiten gehabt mit wunderbaren Menschen und würde hier heute nicht sitzen, wenn Silas damals und die nachfolgenden Serien nicht solche Erfolge gewesen wären, würde ich hier heute nicht da sein.
Also ich war auch auf jeden Fall sehr, sehr großer Fan und habe diese Serie geliebt. Ich glaube, wir müssen mal einmal, damit wir nochmal alle einen Eindruck haben, einmal reinhören, was damals so für Szenen gespielt wurden.
Ich hab Maria nicht erschreckt. Ich war es nicht, es war Philipp, der Degenschlucker. Das habe ich euch doch schon gesagt. Ich finde es schlecht, wie ihr eure Tochter behandelt. Ich finde es einfach beschissen.
Zirkusmut! Na warte, Bürschchen. Ich werde dich einsalzen und räuchern wie die Fische.
Degenschlucken und Feuerspucken, das wollte ich nicht. Aber Messer werfen, das kann ich.
Ja, wie ist das, wenn du dich da so hörst?
Ja, ist ganz witzig. Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf gehabt, aber man hat einmal auf der einen Seite diese freche Stimme, diese kindliche Stimme von mir und Silas und danach kommt dieses Degenschlucken und möchte ich nicht und Messer werfen, das wollte ich. Das war wieder so eine Art, da würde ich jetzt also in der Regie sagen, weil ich ja auch viel Regie mache im Sprechen, mach mal eher so einen dokumentarischen Charakter, also so ein Layover, so ein Voiceover. Und das habe ich damals schon irgendwie gekonnt, habe ich gerade gehört. Und das bin ich ganz erstaunt gerade darüber, dass damals vielleicht auch schon sprechertechnisch so ein paar Dinge waren, die mir in die Wiege gelegt worden sind.
Und kannst du dich noch an diese Szene gerade erinnern? Oder
also ich kann mich tatsächlich an die, weil er vom Messerwerfen gesprochen habe. Es war tatsächlich so, ich habe ja eine Szene, wo jemand auf mich diese Messer wirft und das war damals in Frankreich, in der Bretagne, ich glaube La Roche-Bernard, ich weiß es nicht mehr ganz genau und es gab einen Franzosen, einen Messerwerfer, der engagiert worden ist und das Ziel war auch, dass ich, weil ich ja alles selber gemacht habe, auch damals schon, dass ich wirklich da stehe und die Messer auf mich geworfen werden. Da wurde also auch nichts irgendwie gefaked, getürkt, die Messer sind rückwärts geflogen oder so, was man heute vielleicht alles machen würde. Und auf dieser Wand war so eine Figur eingezeichnet, einfach nur so die im Prinzip die Linien eines Menschen. Und dann hat unser Regisseur Sigi Rothemund damals gesagt zum Messerwerfer, Mensch, wirf doch mal einmal drauf und so. Und dann hat er geworfen und dann ist das Messer aber nicht stecken geblieben, zwar auch, sondern flach sozusagen dran geknallt, also mit der gesamten Fläche. Und dann sagte er, ja, es ist jetzt aber irgendwie komisch, wieso haben sie das so gemacht und so? Und er sagte, ja, das mache ich dann immer auch, wenn einer da steht, um zu gucken, ob er sich erschrickt, ob er sich bewegt. Naja, Ende vom Lied war, dass er gesagt hat, auch Mensch, mach mal noch einen, irgendwie werf mal noch mal richtig. Und dann landete das Ding also irgendwo hier im Bereich dieser Figur, die aufgemalt worden ist, worauf der Kollege dann sofort natürlich ging und gehen durfte und ein Schweizer kam dann und der hat dann tatsächlich auf mich geworfen mit den Messern. Drei Messer, glaube ich, damals und ja.
Ist alles gut gegangen.
Ist alles gut gegangen, wie man sieht. Ich sitze noch hier. Aber ja, aber das ist, ich glaube, das würde man heute nicht mehr machen, egal ob nun ein Kind oder ein Erwachsener stehen würde. Ne?
Und ist der andere eigentlich Dieter Krebs gewesen? Das war ja der Messerwerfer,
genau. Ne?
Jetzt in dieser Szene.
Genau, Dieter Krebs, auch ein fantastischer Kollege damals und grandioser Schauspieler, leider ja auch nicht mehr unter uns. Ja, der war so der Antagonist sozusagen. Der war mein Ziehvater im Zirkus und hat mich also immer malträtiert. Ich sollte dieses Schwert schlucken und ja, und das führte dazu, dass Silas irgendwann ausbrach sozusagen, gesagt habe, ich will jetzt hier nicht mehr. Und wir kamen aber immer wieder zusammen natürlich. Er hat dann auch immer nach mir gesucht und dann kam dieses schwarze Pferd, was ich dann bei einer Wette gewonnen hatte, und damit begann die Abenteuer des Silas.
Und sag mal, gab es damals eigentlich schon sowas wie Fanpost? Also ich hätte dir eine geschrieben, wenn ich gewusst hätte, dass man das macht. Aber gab es das ansonsten?
Also nach Silas war die Hölle. Also das waren, wie ich immer sage, Tokio-Hotel ähnliche Züge. Also wir hatten, das war ganz witzig, ich wohnte zu der Zeit in Eilbek. Und es kamen so im Schnitt 2000 Briefe pro Tag in so einem Jutesack. Und der Postbote damals sagte irgendwann nach, ich glaube, einer Woche, wir möchten die Post doch bitte abholen. Weil er sei nicht mehr bereit, diesen Sack immer mitzubringen. Was auch nicht immer ging, weil er auch irgendwie auf dem Fahrrad irgendwann mal zwischendurch kam. Und dementsprechend mussten wir die Post dann selber abholen. Und dann kamen 2000 Briefe im Schnitt pro Tag. Das ging ein paar Wochen, dann ebbte das irgendwann ab. Und das war eigentlich immer, also nach Jack Holborn genau das Gleiche. Bei Anna deutlich später ja auch noch. Das waren schon ziemlich intensive Momente da, also auch was Fans und Belagerungen anging, weil die Bravo tatsächlich es dann irgendwann mal geschafft hatte, unsere private Adresse als Autogrammadresse abzulichten, irgendwie in der Zeitschrift, worauf alle auf einmal vor der Tür standen und dann hatte man 30, 40 Leute vor der Tür, die dann schrien und meinen Namen riefen und ja.
Und was haben die Nachbarn gesagt?
Ja, das war ein Eckhaus. Die haben das nicht so richtig mitbekommen. Und auf der anderen Seite war der Albeck-Kanal. Die haben komischerweise, also glücklicherweise auch gar nicht so viel davon mitbekommen. Aber ja, das hatte schon sehr außergewöhnliche Züge damals, ja.
Du hast ja in vielen Serien und Filmen auch mitgespielt. Würdest du sagen, dass Silas deine wichtigste Rolle war? Oder würdest du einen anderen Filmserie dazu machen?
Na, sagen wir so, es war sozusagen die Auffahrt auf die Autobahn des Schauspiellebens, hat mir also sozusagen den ersten richtigen Schub gegeben. Also wenn ich jetzt bei Silas nicht irgendwie geglänzt hätte, sondern wäre einfach nur mittelmäßig durch diese Serie gekommen, auch schauspielerisch als Kind, dann weiß ich gar nicht, ob es irgendwie weitergegangen wäre. Aber dadurch, dass die Serie einfach so gut ankam, war schon der große Startschuss. Ich möchte behaupten, meine Rolle, die am anspruchsvollsten war, neben Anna auch noch natürlich durch den Rollstuhl, war sicherlich auch die ARD-Serie Die Baskenmütze. Da habe ich einen Sechsteiler für die ARD, eine Autobiografie-Verfilmung nach Hans Blickensdörfer. Und da ging es eben um die Flucht des jungen Hans Blickensdörfer aus Polen zurück nach Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Und das war eine ganz tolle Serie. Die haben wir, 3,5 Monate in Polen gedreht. Ich war der einzige Deutsche. Wir haben 35 mm gedreht, hatten Riesenszenen mit unfassbar vielen Komparsen, mit einer schwimmenden Brücke über die Weichsel, 250 Meter, so eine Pontonbrücke mit, naja, so dieser ganzen Kriegsmaschinerie, was man damals aufgefahren hat. Und eben auch noch sehr, wie ich sage, händisch. Also nicht alles irgendwie in der Greenscreen, nicht alles irgendwie hinter CGI gemacht, sondern eben alles noch irgendwie in menschlicher Form. Und das war sicherlich eine der aufregendsten Rollen. Wir haben auch in Englisch gedreht. Es war, ja, war eine ganz, ganz tolle Produktion.
Aber trotzdem warst du, um nochmal auf Silas zurückzukommen, da warst du ja erst 13. Mit 13 wollte ich, glaube ich, entweder Gerichtsmedizinerin oder Zahnärztin werden.
Zahnärztin?
Aber wusstest du, das ist dein Beruf dann, Schauspieler? War das da schon?
Nein. Nein, also ich denke mal, mit 12 entschließt man sich nicht, Schauspieler zu werden. Also ich jedenfalls nicht. Ich war auch unheimlich verspielt und für mich war das so ein bisschen wie Pferde, Ponyhof oder so, Abenteuer mit. Also meine Mutter war ja dabei als Regieassistentin, das heißt, ich war auch nicht allein. Und ich habe das wahnsinnig genossen zu spielen, weil es war im Prinzip mit diesem Pferd, mit dem Tison hieß er, dem Schwarzen in der Serie, der ist, der, der, wir waren so eine Einheit als Paar, als Reiter, Pferdpaar, obwohl das ein unfassbar großes Pferd war und ich ja relativ klein war und sehr zart war gegenüber diesem doch beachtlichen Tier, haben wir so eine Verbindung gehabt, die war grandios. Also ich konnte mich unter das Pferd legen. Wenn ich gestanden habe, war das wieder in diesem typischen alten Western, dann stupste er mich an und sagte so, jetzt geh mal vorwärts und so. Und habe mit dem geschmust und so. Also ich konnte hinter dem mich hinstellen und dem an den Schweif packen. Der hätte nie ausgeschlagen. Also wir hatten so eine richtig enge Verbindung. Und für mich war das wie ein Abenteuerurlaub.
Wir machen bei Viel Hamburg immer eine kleine Aufwärmrunde, eine 040-Aufwärmrunde. Du bist ja in Hamburg aufgewachsen, hast an vielen verschiedenen Orten gewohnt, kennst Hamburg vermutlich in- und auswendig. Oh. Wo würdest du denn sagen, das ist Hamburg, mehr Hamburg geht nicht, das ist mein Lieblingsplatz?
Das ist ja eine Frage, die man immer nie beantworten kann, weil Hamburg hat ja so schöne viele Lieblingsplätze. Also ich bin sowohl irgendwie im Speckgürtel, im Grünen Hamburgs, also in den Walddörfern, immer fühle ich mich wohl. Aber ich finde halt auch, der in Hamburg einen Lieblingsort erzählt, der, ich will nicht sagen, der lügt, aber ich könnte das gar nicht. Also das ist das Schöne, deswegen ist die Stadt ja auch so lebenswert, weil wir eben so viele schöne Orte hier haben, Plätze.
Was würdest du denn gerne mal in Hamburg tun, was du noch niemals gemacht hast?
Ich bin noch nie auf so einem Sub gestanden. Und habe gedacht, das wäre eigentlich ganz schön, weil Hamburg hat ja nun wundervolle Flete und kleine Kanäle, da mal irgendwie mit einem kleinen Picknick-Equip und dann einfach mit dem Sub mal, nicht mit dem Tretboot, das hat man ja manchmal und schon mal schon gemacht, dann mal so ein bisschen die Alster bzw. die Nebenkanäle zu erkunden.
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, weil man dann ja die Stadt von der anderen Seite sieht. Es ist ein bisschen so, wie wenn man das erste Mal im Fußballstadion ist und vorher Fußball immer nur im Fernsehen gesehen hat. Dann
genau.
Hat man auch auf einmal eine andere.
Ja, es ist immer faszinierend, dass auf der einen Seite, also beim Fußball sieht man ja im Fernsehen das viel besser, aber die Atmosphäre im Stadion ist halt ungeschlagen. Ne?
Ja, ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen weiter in deine Schauspielkarriere eintauchen. Deine Mutter, hast du gerade schon erzählt, war Regieassistentin, hat also in der Filmszene gearbeitet. Und dann hast du irgendwann in einem Werbefilm mitgespielt.
Nee, das war wahrscheinlich der.
Habe ich gelesen.
Es ist der Start war tatsächlich, also meiner, wenn man so will, Karriere, war Rudi Carrell am laufenden Band. Und Rudi Carrell hat damals, glaube ich, irgendwie für Spanier Orangen Werbung gemacht. Und es gab eine Gruppe von Kindern, die im Hintergrund einen Chorus hatten und sollten am Ende irgendwie Spanier Orangen, die Sonne Spaniens, irgendwie sowas singen. Und ich weiß, von den 12 Kindern haben 11 Kinder gesungen und einer hat gegessen und das war ich. Weil wir hatten so halbe Orangen irgendwie irgendwie habe ich angeblich, ich kann mich da auch ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, habe ich gegessen und Rudi Carrell fand das sehr, sehr, sehr charmant und lustig und hatte mich danach gefragt, ob ich nicht, oder hatte sich mit mir wohl unterhalten und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, zu ihm in die Sendung zu kommen am laufenden Band. Und das wurde dann eine legendäre Sendung, wo Kandidaten mich überreden sollten, etwas nicht zu tun, also in den Weißen Hai zu gehen, eine Laterne zu pinkeln und Blumen zu pflücken und so. Und das habe ich wohl so mit frecher Schnauze bestanden und die Kandidaten sind an mir verzweifelt, dass da so meine ersten kleinen Momente und Schritte des Entertainments irgendwie sich äußerten. Und darauf hinaus sozusagen bauend kam dann nachher Silas, wobei das wieder eine andere Geschichte ist, wie ich dazu gekommen bin.
Und stimmt das, dass Rudi Carrell gesagt hat, du seist der größte Klugscheißer, den er je erlebt hat?
Das weiß ich nicht, aber das kann er gut bestimmt sagen, weil ich war tatsächlich damals ziemlich Klugscheißer. Also ich habe eine wirklich freche Schnauze gehabt, so ein bisschen wie der Einspieler, den wir eben bei Silas hatten. So war ich damals tatsächlich original ohne Text. Also man musste mir auch nichts vorsagen. Ich habe einfach da losgebrabbelt und geschnackt, wie man so schön sagt bei uns in Hamburg. Und ja, ich glaube, das muss man auch in unserem Gewerbe, also in unserem, wenn man irgendwie im Bereich Schauspiel oder auch Moderation, wo auch immer landet, man muss einfach irgendwie sehr selbstbewusst und frech und mit einer klaren, selbstbewussten Schnauze nach vorne gehen.
Nun warst du ja noch in der Schule dann, als Silas anfing. Wie haben das denn deine Klassenkameraden aufgenommen?
Die haben das sehr, sehr, also ganz, ganz fein aufgenommen, muss ich sagen. Also die fanden das auch ganz spannend, was ich gemacht habe. Dazu kam allerdings auch, dass ich, für mich war das ja einfach, wie gesagt, was ich vorhin sagte, so ein bisschen Abenteuerurlaub. Ich hab mir nie daraus irgendwie was gemacht. Ich habe mich nie größer, besser oder toller gefühlt. Hab auch nicht das Gefühl gehabt, ich wäre jetzt jemand, der über den anderen steht. Und war auch ehrlich gesagt froh nach den Dreharbeiten, dass ich wieder in so meinem normalen Alltagsleben zurück war. Also ich habe danach auch immer gesagt, ich werde nie wieder was drehen. Weil ich festgestellt habe, die Dreharbeiten waren natürlich auch anstrengend. Und das, was danach an Popularität kam und an Fanbriefen, an Leuten, die mich irgendwie erkannt haben, das wurde mir tatsächlich auch so ein bisschen zu viel. Also ich habe mich nie in dieser Popularität gesonnt. Das tue ich heute auch nicht. Also insofern war ich immer sehr bodenständig und habe gesagt, nee, ich bin jetzt genauso wie ihr und habe einfach was anderes gemacht als ihr. Ja, der eine macht, einen Segelkurs und ich habe halt Schauspiel gemacht.
So. Aber du musstest ja nicht zur Schule zeitweise.
Das war, ja gut, wir haben in den Sommerferien angefangen, das waren 6 Wochen und es waren 3 Monate. Das heißt, ich habe nochmal 6 Wochen oben drauf gepackt oder so und habe das im Grunde genommen auch nachgeholt. Ich habe eine Klasse, ich glaube die 7. dann damals auch wiederholt, weil ich nicht mehr ganz so gut war natürlich. Aber ich habe jetzt keine Schulzeit verpasst in dem Sinne. Also es.
Und hast du denn damals auch eine Gage bekommen oder wurde das sozusagen als Taschengeld umfunktioniert?
Nee, ich habe tatsächlich damals, wenn ich mich recht erinnere, damals relativ viel Geld. Ich glaube, ich habe 20.000 Mark für Silas bekommen. Und meine Gage für Jack Holborn habe ich mit dem Produzenten damals, mit Bernd Burgemeister, selbst ausgehandelt und habe gesagt, pass auf Bernd, und wenn ich nochmal eine Serie machen soll, weil er fragte mich, ob ich dann Lust hätte, die nächste Serie zu machen, dann will ich aber das Doppelte haben. Und das hat er mir gegeben.
Hättest du wahrscheinlich auch das Dreifache sagen.
Wahrscheinlich, ja. Ich war ein schlechter Verhandler.
Also Silas, der konnte auf jeden Fall reiten wie der Teufel und hat mit seiner Zauberflöte den wildesten Hengst gezähmt. Hast du alle Szenen selbst gedreht? Hast du gerade schon gesagt, war das nicht auch gefährlich dann?
Also ich habe eine einzige Szene tatsächlich nicht gedreht. Das war die Szene, wo ich mit meinem Pferd sozusagen auf die Kutsche von den Sandals springe und dann sozusagen vorne in diesem Gespann von, glaube ich, 4 Pferden die Kutsche anhalte. Das war tatsächlich ein Stuntman. Das lag auch ein bisschen daran, dass mein Pferd, der ja ein Hengst war, mit den Stuten ein bisschen wuschig war. Und sie hatten das am Anfang natürlich erstmal ausprobiert. Das ging aber nicht. Der war also nicht zu zähmen sozusagen. Und insofern hat das dann Stuntman mit einem eigenen Pferd gemacht.
Und hast du heute noch irgendwie eine Beziehung zu Pferden? Also gehst du gerne mal zum Derby oder nach Großflottbeck?
Nee, also ich so richtig was mit Springreiten oder Dressurreiten am Hut gehabt. Ich bin ja auch immer Western geritten, das ist schon mal das Nächste. Also meistens wird ja in Deutschland eher Englisch geritten. Und Ich glaube 2004 habe ich bei den Karl-May-Spielen mitgemacht. Da musste ich natürlich auch wieder reiten. Und das Schöne ist, es ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Man verlernt das im Grunde auch nicht. Aber es ist natürlich unfassbar anstrengend. Also man hat ja nicht einen einzigen Muskel mehr, der irgendwie darauf ausgelegt ist, dass man jetzt mal wieder reitet. So, das heißt, ich habe die Saison bei den Karl-May-Spielen mit vielen Schmerzen ertragen. Aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich würde auch jederzeit wieder aufs Pferd gehen, aber ich habe mich jetzt nie so klassisch für Reitsport interessiert. Nein.
Ich habe mich schon immer mal gefragt, wie ist das eigentlich, wenn Kinder Schauspielrollen übernehmen? Musstest du damals den Text schon so auswendig lernen, richtig? Oder hat man dir immer vor jeder Szene gesagt, so jetzt sagst du das und das?
Ich muss dazu sagen, so ganz genau weiß ich das gar nicht. Nee, wir hatten schon Texte, wir hatten schon ein Drehbuch mit Texten und die habe ich auch zum größten Teil auswendig gelernt. Und wenn mal was spontan kam, dann glaube ich, hat man durchaus das eine oder andere Mal gesagt, ach Mensch, komm, das passt so wunderbar rein, die Reaktion oder der Nachsatz oder das macht man ja heute im Prinzip auch so ein bisschen. Man stellt sich heute die Texte im Zweifel auch vielleicht mal ganz gerne um, weil es nicht die eigene Sprache ist. Und als Kind, denke ich mal, macht man es noch intuitiver. Insofern, aber man kann sich als Kind ja auch die Sachen deutlich besser merken, muss man sagen, als heute. Also mir fiel das damals viel leichter, auch in der Jugend und später als heute.
Und dann kam im Verlauf irgendwann die Serie Anna, da warst du dann schon 19, das war so 1987. Und da hast du einen Jungen im Rollstuhl gespielt, der verletzten Anna, einer Ballerina, zurückgeholfen hat ins Leben, auf die Bühne und so weiter. War das schon so der Einstieg ins Erwachsenen-Schauspielzeitalter oder wurdest du da eher noch so als Jugendlicher?
Nee, das war, man hat ja als Kind, wir kennen ja irgendwie einige Beispiele, ob das irgendwie Macaulay Culkin oder Shirley Temple, es gibt ja einige Schauspieler, Kinder, die ganz große Stars waren, die diesen Schritt zum Erwachsenen nicht geschafft haben. Und ich glaube, das ist auch schwer, ich bin ja häufig gefragt worden, wo lag denn bei dir das Rezept oder was war der Punkt, warum das bei dir hingehauen hat und bei vielen anderen eben nicht? Ich kann das bis heute auch gar nicht so richtig festmachen. Ich glaube, also als Kind hat man ja naive, dieses ungezwungene, dieses nicht drüber nachdenken, was macht man, wie spielt man, wo man als Erwachsener irgendwann anfängt, wie spreche ich denn, wie gucke ich denn, ziehe ich eine Augenbraue hoch, ziehe ich die Mundwinkel runter oder so. Das hast du als Kind halt nicht. Und dieses Unbedarfte und dieses Lockere und Legere, das überträgt sich halt oft auch auf den Zuschauer. So, und der sagt, Mensch, das ist ja cool, wie die Kleine oder der Kleine das macht. Oder. Und das geht irgendwann verloren, glaube ich, weil du als Erwachsener zu viel drüber nachdenkst, was du da machst und wie du es machst. Und das habe ich mir wohl irgendwo so ein bisschen behalten. Also ich will nicht sagen, das Kind im Manne sicherlich auch, aber so dieses intuitiv aus dem Bauch raus irgendwie spielen, ohne jetzt zu viel irgendwie spielen zu wollen. So. Und das führte mit Sicherheit irgendwie so dazu, dass ich diesen Beruf auch im Erwachsenenalter weitermachen konnte.
Also würdest du sagen, du bist eher ein Naturtalent? Warst du denn auch mal auf der Schauspielschule oder etwas Ähnlichem?
Nee, also bei mir war es so, Anna kam relativ zum richtigen Zeitpunkt. Ich hatte irgendwie mein Abi irgendwie gemacht. Dann, damals gab es ja noch den Wehrdienst, das heißt, die Bundeswehr wollte mich einziehen. Ich hatte allerdings überhaupt keine Lust zur Bundeswehr. Dann kam Anna und dann habe ich gedacht, ach prima, dann kann ich ja erstmal noch sozusagen den Einzug zur Bundeswehr nach hinten schieben. Das habe ich dann mit der Baskenmütze, die danach kam, auch nochmal gemacht. Und da entstand dann so langsam dieser Gedanke, okay, nachdem Anna diesen riesen Erfolg hatte und wir auch noch ins Kino gegangen sind, auch sehr erfolgreich waren, habe ich gedacht, okay, eigentlich, ich wusste auch nicht, was ich studieren sollte. Ich hatte auch jetzt keine Lust, irgendwie BWL oder Jura, wie mein Vater war ja Jurist. Habe ich auch gedacht, nee, das war mir alles zu trocken. Ich war also auch nicht so der Typ. Und dann habe ich im Prinzip gedacht, okay, dann probiere ich es einfach aus. Und dann ging es nahtlos über. Und insofern stellte sich für mich auch nicht die Frage, nochmal 4 Jahre auf eine Schauspielschule zu gehen. Weil dann wäre ich raus gewesen, dann hätte ich auch gar nicht irgendwo drehen dürfen. Und das hat im Nachhinein für mich auch ganz gut gepasst.
Aber du warst ja schon eher immer so ein bisschen der Everybody's Darling, ne? Wärst du gerne mal auch Bösewicht gewesen? Warst du es mal?
Ach, ja, ich hab dann, komischerweise bin ich sehr häufig der Bösewicht, wenn ich spreche. Da bin ich dann irgendwie, weiß ich, in Hörspielen Dr. Jekyll, Mr. Hyde und alle möglichen spreche irgendwelche, weiß ich nicht, Orks und Olme und ich weiß nicht was. Ja, ich war zu, also wir haben natürlich viel Familienserien in den 90ern gedreht. Es gab ja diese Drombusch, ich heirate eine Familie und nicht von schlechten Eltern. Da habe ich diverse auch mitgemacht, sehr erfolgreich. Und da gibt's dann natürlich auch immer so den, ja, wie man sagt, den Bösen gibt's ja nicht wirklich. Dann gibt's irgendwie den, der immer den anderen, der Familie oder den Protagonisten die Steine in den Weg legt. Aber ich habe tatsächlich nie so richtig den Bösen gespielt, was sicherlich in Deutschland auch so ein bisschen, ja, es ist auch so eine Art Schubladendenken. Also wir wollen halt auch nicht irgendwie den Fehler begehen, jemanden zu besetzen, von dem man nachher denkt, oh Gott, das hat ja doch nicht hingehauen.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass du jetzt ein bisschen mehr als Synchronsprecher auch unterwegs bist. Bist ja auch die Stimme von Sam in Herr der Ringe.
Genau.
Möchtest du nicht mehr so viel vor der Kamera sein?
Nee, nein, nein. Ich würde natürlich viel lieber gerne mehr drehen. Das ist in Deutschland aber tatsächlich schwierig geworden. Ich meine, wir brauchen es ja nur im Prinzip Fernsehen einschalten. Bei den Öffentlich-Rechtlichen haben wir eigentlich nur noch Krimi, also Soko, Tatorte, weiß ich nicht, Donner Leon, also Morden im Norden und so. Also es sind im Prinzip, du hast ein Krimi-Kommissar-Team von 2 bis 4 Leuten. Dann gibt es, ja, irgendwie 2, 3 Episoden-Hauptrollen. Ein 90-Minüter, der mal 32 Drehtage hatte, hat jetzt noch, weiß ich nicht, 20 Drehtage. Ein 45-Minuten-Ticke Soko oder Krimi-Reihe, die mal irgendwie 10, 11 Tage hatte, hat noch 7. Das heißt also auch die Episodenrollen, die mal 3 oder 4 Tage hatten, haben nur noch 1 oder 2 Tage. Und man hat einfach keine ja, gar nicht mehr diese Menge an Schauspielern, die benötigt werden. Und das merken dann die Leute. Wir haben eine Reihe von, wir haben viele fantastische, gute Leute, bekannte und auch unbekannte Schauspielkollegen. Und das ist ein Beruf geworden, der eben nicht mehr diese goldenen Zeiten der 80er und der 90er hatten, sondern wir sind halt wirklich in so einem Bereich, wo viele um ihren Job kämpfen. Und das, klar, das bekomme ich auch zu spüren oder habe zu spüren bekommen, nachdem ich die Wache 5 Jahre gedreht habe, eine Krimiserie, ja, sag mal, ähnlich wie das Großstadtrevier in Köln. Und die abgesetzt worden ist, kam erstmal so dieses klassische, diese Senke, das Loch. Und dann habe ich halt gedacht, na gut, dann kann ich ja mal erstmal wieder bei den Synchronstudios, was ich schon seit Anfang der 90er gemacht habe, mal wieder ein bisschen Klinken putzen. Und das hat relativ schnell gut funktioniert. Bin dann über Synchronsprechen zum Hörspiel, zum Hörbuch gekommen, in die Werbung und habe dann irgendwann auch 2012 angefangen, Regie zu führen im Synchron. Und das funktioniert und auch gut, aber es liegt nicht an mir, dass ich nicht will, sondern es ist halt so, dass man immer mal wieder was dreht, aber es ist halt, ja. Also wenn man nicht direkt eine Hauptrolle hat in einer festen Serie, dann ist es schon schwierig, heute damit so übers Jahr zu kommen.
Also wenn der Tatort fragen würde, willst du einer der Kommissare sein, dann würdest du sagen, ja, mache ich.
Ja, na klar.
Gibt es eigentlich einen Beruf, den du auch gerne gemacht hättest, wenn du nicht Schauspieler geworden wärst?
Also ich glaube, ich wäre in diesem Medienbereich geblieben irgendwie. Also ich finde irgendwie so eine Art von Entertainment fand ich immer sehr spannend. Ich liebe es, mit Menschen mich umzugehen, mit Menschen zu arbeiten jeden Tag, ob vor oder auch hinter der Kamera oder hinter oder vor dem Mikro. Das ist was mir irgendwie immer gelegen hat. Und ich könnte mir jetzt keinen Bürojob vorstellen oder ich wäre auch nie in der Medizin gelandet. Ich weiß nicht, ich glaube, ich möchte auch nicht in die Politik gehen, wo man manchmal denkt, das wäre vielleicht ganz praktisch, wenn da Leute sind, die es ein bisschen besser machen. Aber insofern bin ich schon da richtig gelandet und musste mir auch bisher zum Glück auch nie Gedanken machen, oh Gott, was muss ich jetzt machen, weil es nicht mehr funktioniert.
Wir haben ein kleines Spiel bei Viel Hamburg, ja. Alster oder Elbe heißt das. Und da würde ich dich jetzt gerne ein paar Dinge abfragen. Steak im Blockhaus oder Fischbrötchen an den Landungsbrücken?
Ich gehöre ja noch gern Steak. Ich glaube Steak im Blockhaus. Ich finde auch, ich liebe das Blockhaus insofern, als dass es, ich kenne gar kein Lokal, was seit, frag mich nicht, 70 Jahren, eigentlich ist man vor 70 Jahren reingegangen und rausgegangen wieder und heute wieder reingegangen und es hat sich nichts verändert. Und das finde ich faszinierend, dass der liebe Eugen Block das so geschaffen hat. Und es ist Qualität und alles ist wie, auch wenn die Portionen ein bisschen kleiner geworden sind, ist immer noch die gleiche und deswegen fand ich das sehr charmant.
Handy beim Essen auf dem Tisch oder in der Tasche?
Natürlich eigentlich in der Tasche, definitiv. Aber ich ertappe mich selber leider auch immer wieder dabei, dass man doch irgendwie drauf guckt oder es liegen hat. Und dann dreht man es vielleicht um, aber auch das ist irgendwie kein Zeichen dafür, dass man dem anderen Aufmerksamkeit schenkt, die er eigentlich bekommen sollte.
Amerikanische Serie oder Tatort?
Tatsächlich amerikanische Serien, also weil die haben eine unfassbare Auswahl und ein Genre, Vielfalt. Und ich bin, also auch wenn ich Tatort natürlich immer noch toll finde, aber ich muss sagen, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass sich so unsere Krimireihen, dadurch, dass es so viele gibt, so ein bisschen leicht inflationieren. Und wenn dann irgendwie Tatort Sylt nachher kommt, Tatort Amrum, Tatort Fehmarn, dann denke ich mal, Leute, lasst es doch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal und nicht jede Stadt muss einen Tatort, auch nicht jede Stadt muss eine Soko haben, auch wenn ich sie sofort spielen würde, wenn sie kommen würde. Aber insofern eher amerikanische Serien.
Shoppen online oder in der Innenstadt?
Innenstadt auf jeden Fall. Also natürlich habe ich auch schon bei dem ein oder anderen Portal meinen Mausklick gemacht. Aber ich finde es eben sehr traurig, dass die Innenstädte weiter aussterben, weil die Leute halt nicht mehr rausgehen und einfach nur ja eben auf den diversen Plattformen ihre Sachen bestellen und dann 10 Sachen gleichzeitig 9 zurückschicken. Also auch vom umwelttechnischen Faktor und eben auch von der Belebung der City und der Innenstädte halte ich es für wahnsinnig wichtig, dass wir weiterhin in die Läden gehen, selbst wenn man sein Produkt dort nicht findet.
Die Fragen aller Fragen, HSV oder St. Pauli?
Ich habe beim HSV bei den Bubis tatsächlich angefangen, habe ein Foto, wo ich mit zwei Kollegen, also Fußballkollegen stehe, mit dieser schönen knallroten Polyesterhose damals noch und dieses dicke, fette, blaue Baumwollhemd mit der Raute hier drauf. Insofern komme ich vom HSV nicht weg, aber ich bin auch alles andere als ein St. Pauli-Hasser. Ich finde St. Pauli auch sehr charmant und finde es toll, dass wir zwei solche schönen Vereine hier haben.
Du hast es gerade gesagt, du hast beim HSV in der Jugend gespielt, in Ochsenzoll. Wie gut warst du denn?
Na, ich war so gut, dass wir irgendwie bei so einem Sichtungstraining, da war ich halt noch nicht da, vorher wurden ein paar eingeladen irgendwie und dann gab es, ich glaube, Mürgenburg hieß damals der Trainer, und ganz lange. Und dann rannten wir da rum und haben irgendwie uns irgendwie spielerisch zeigen müssen und dann meinte er irgendwie, der kleine Dunkle, der kommt auch. So, weil ich war immer der Kleinste natürlich damals auch schon und war, wie gesagt, wie man auch jetzt so ein bisschen sehen kann, auch immer eher dunkelhäutig, wenn die Sonne schien. Und ja, und so bin ich zum HSV. Also ich war, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber es hätte sicherlich nicht für ganz oben gereicht irgendwie. Aber ich bin bis heute dem Fußball treu geblieben, spiele immer noch aktiv und insofern ist es ein wahnsinnig schöner Sport.
Und wie sehr hast du mitgelitten, als der HSV jetzt wieder nicht aufgestiegen ist?
Ja, was, 7 Jahre. Ja, es ist tatsächlich traurig und es ist so ein bisschen auch unverständlich, weil Spielerpotenzial ist ja irgendwie in den letzten Jahren immer da gewesen. Ich glaube, dass der HSV sich einfach unfassbar selber im Weg steht und auch was so das Drumherum des HSV angeht, leider auch so ein bisschen vom Aufsichtsrat, wo wir mal, weiß ich nicht, 15 Leute hatten und so. Alle reden mit, der Druck, dass dieser Traditionsverein in der ersten Liga spielen muss. Das ist so ein Konglomerat aus vielen Ebenen, die dem HSV wie so ein Seil um den Bauch und hinten ziehen und die anderen kommen halt nicht nach vorne so richtig los. Also er kann sich halt nicht so richtig freispielen.
Aber vielleicht schafft er es ja jetzt
doch. Ja, wie gesagt, jetzt mal gucken. Jetzt haben wir David Selke, Glatzel, mal gucken. Bin mal gespannt, wie es weitergeht auf jeden Fall.
Ja, wie lebst du eigentlich heute? Wo lebst du in Hamburg? Was machst du so am Tag?
Ja, also wie gesagt, ich bin dem Synchron bisher, wie gesagt, sehr treu geblieben. Wohne inzwischen ein bisschen wieder in der Innenstadt, bin aus dem Speckgürtel raus. Genieße das auch, weil ich, ja, wie gesagt, das sehr charmant finde, dass man irgendwie vor die Tür geht, direkt an der Alster ist, dass man hier sofort die Cafés im Grindelhof um die Ecke hat. Hier heute hatte ich keine weite Anreise, konnte zu Fuß gehen und kann das Auto, auch wenn ich noch ein Auto besitze, natürlich auch meiste Zeit stehen lassen, auch wenn ich es nicht abgeben möchte, weil man doch irgendwie eine gewisse Freiheit sich natürlich irgendwie erhalten möchte. Hab jetzt eine kurze Strecke zu meinem Hauptarbeitgeber, wo ich die meiste Zeit arbeite. Ja, und genieße das auch wieder in der Stadt zu sein, wo ich ja auch groß geworden bin, also als kleiner Bub, wie man so schön sagt.
Und du hast eine Tochter, du hast 2 Kinder.
Ja.
Können die was mit Schauspielerei anfangen oder sagen die, geh mir weg?
Nee, geh mir weg nicht, aber sie haben sich nie entschlossen, in meine Fußstapfen zu treten. Ich bin tatsächlich in der heutigen Zeit auch ganz froh drüber, weil ich, wie gesagt, was ich schon vorhin erwähnte, ich glaube, dass es schwer geworden ist, in diesem Beruf wirklich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, erfolgreich zu sein. Und mein Sohn hat ein bisschen synchron gesprochen, hat bei Stranger Things den Mike in der ersten Staffel auch gesprochen, bevor er irgendwann mal nach England gedüst ist. Und zwischendurch macht er immer mal wieder so kleine kurze Einsätze. Ich habe ihn neulich auch mal wieder besetzt. Also der hat zumindest sprechertechnisch so ein bisschen, möbelt er sich sein Taschengeld auf, wie man so schön sagt. Nee, aber meine Tochter auch, die möchte gern Psychologie studieren, wie so viele. Hat ihr Abi gerade bestanden und ja, da geht's jetzt sozusagen in die nächste Phase des Lebens. Mein Sohn ist ja schon durch. Der hat sein Abi in Corona-Zeiten leider gemacht, was auch nicht so ganz einfach war mit keine Mottowoche, kein Abiball, keine Abi-Verleihung. Das war alles, durfte man dann alles jetzt endlich noch einmal mitmachen, weil es ging. Aber die sind beide gut in der Spur, wie man so schön sagt. Ich bin sehr optimistisch, dass die ihren Weg gehen werden.
Nun müssen wir aber auch noch mal über dein, ich würde sagen, drittes Standbein sprechen, deine Auftritte in den Promi-Shows. Du warst zum Beispiel bei Stars auf dem Eis und wurdest von der Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Denise Bielmann trainiert.
Ja.
War das hart?
Ja, sowohl Stars auf Eis als auch Let's Dance waren zwei sehr aufregende, erlebnisreiche Wochen. Aber ich muss sagen, ich war noch nie, bin noch nie so, also körperlich gefordert worden wie da. Und wie man sich das vorstellen kann, Denise Bielmann, absolute Leistungssportlerin damals, die Bielmann-Pirouette ja auch sozusagen für sich und dann später erfunden. Die hat mich schon sehr an die Grenzen gebracht und es gab ein Erlebnis, wir hatten dann so ein Training und wir hatten eine Hebefigur, wo ich sie halt so klassisch, so wie damals bei Dirty Dancing sozusagen, an der Hüfte hochnehme und dann einfach rückwärts weiterfahre und sie habe und dann sind wir praktisch während dieser Übung, hinten bin ich übergefallen, weil ich das Gleichgewicht verloren habe mit ihr. Und das Einzige, was ich natürlich wollte, ist, dass diese Frau sich nicht wehtut, dass sie irgendwie, und habe sie irgendwie versucht aufzufangen, wobei dann ihre Kufe mir hier zwischen Zeige und Mittelfinger irgendwie einmal mehr so einen kleinen Schnitt verpasst hat. Das blutete dann furchtbar. Und ich lag dann auf diesem Eis, was immer weiter rot, immer rötlicher wurde. Und dann kam das, werde ich nie vergessen, das RTL-Kamerateam damals an und meinte, ja, Wache, was ist denn? Und ich, ja, ist was passiert? Ich sag, und man sah jetzt auch gar nicht so viel, das fühlte sich jetzt aber gar nicht so schlimm an und fragt mich, dann können wir ganz kurz drehen, und danach kommen sie ins Krankenhaus. Und bescheuerterweise, ich will gar nicht sagen, ich stand unter Schock, aber wie man immer so professionell dann denkt, dann, ja, gut, dann macht man, ja, und dann kamen so zwei, drei Interviewfragen und hier beim Training, das sind dann immer so die Zwischeneinspieler, die machen. Ja, und dann hatte ich so 3-4 Minuten lang ein kurzes Interview und dann kamen die Sanitäter, standen die ganze Zeit schon parat und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren worden, haben sie mich mit, weiß ich, 4-5 Stichen genäht. Und dann, Denise ist nichts passiert damals, die ist sanft auf mir gelandet zum Glück. Und das war so eine Szene, wo ich im Nachhinein immer dachte, wie bescheuert war man eigentlich damals. Ja. Jeder normale Mensch hätte sofort gesagt, ich will sofort jetzt weg. Nein, da steht man dann als Profi da und sagt, ja okay, aber macht mal bitte schnell, weil das blutet ja auch. Und dann habe ich mir da irgendwas draufgehalten und ja. So, das sind so die Momente. Naja, und dann habe ich eben damals auch Eislaufen gelernt. Ich konnte vorher nicht Eislaufen, also insofern war das für mich bezahltes Eislaufen, sage ich jetzt mal.
Und dann hast du auch noch kochen gelernt im Promi-Dinner und dann hast du auch noch tanzen gelernt bei Let's Dance.
Ja, das ist doch super, oder? Alles, was man, wo man selber vielleicht sagen würde, ah nee, ich glaube, das mache ich jetzt nicht, das ist mir zu anstrengend oder so. Das bekommt man dann irgendwie geboten und darf sich vor der Kamera präsentieren. Ich weiß nicht, ob ich eine Kamera dafür gebraucht hätte unbedingt, aber das waren spannende Momente und kochen tue ich tatsächlich auch immer gerne, auch schon vorher. Ich will mich nicht sagen, ich bin jetzt irgendwie ein grandioser Koch, aber ich esse halt auch sehr gerne und esse sehr viel und sehr, 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 sehr umfangreich, also auch was alles an Ingredienzien, die es da gibt, beim Essen gibt, da bin ich für alles erhaben, ob Fisch, ob Fleisch, ob Gemüse. Insofern hat mir das Promi-Dinner auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber auch das darf man nicht unterschätzen, man sitzt da wirklich irgendwie, man fängt das an vorzubereiten mittags und es geht dann bis 11 Uhr abends, man ist in der Küche, man muss irgendwie diese ganzen Kochschritte machen. Also ich habe das erste Mal da auch erlebt, wie schwierig das ist, so eine Logistik aufzubauen eines Kochs, der wirklich für mehrere Menschen, es waren ja bei uns nur 4 in Anführungsstrichen, und wenn ich jetzt irgendwie für 20 Leute kochen muss, auch wenn ich dann den einen oder anderen Kochgehilfen habe, das ist klingt immer so einfach, aber das ist doch durchaus anstrengend und logistisch gar nicht so einfach.
Und Tanzen ist auch gar nicht so einfach. Nee. Ne?
Und Tanzen, muss ich auch sagen, habe ich auch festgestellt, ich bin jetzt kein, ich tanze sehr gerne frei, ne? So, ich sage mal, Michael Jackson mäßig so, einfach macht da meine Moves, wie man so schön sagt, und lass die Hüften springen. Ich war aber nie so dieser klassische Paartänzer, habe auch nie eine Tanzschule vorher besucht. Habe jetzt beim Abiball den Walzer, den Vater-Tochter-Walzer habe ich ganz gut hinbekommen. Walzer war es nicht, Foxtrot haben wir getanzt. Disco-Fox. Und den habe ich auch wunderbar hinbekommen. Den muss man nicht beim Let's Dance, ist das ja jetzt nicht keine Hürde, den macht man da nicht. Aber den Walzer kriege ich auch noch hin, habe ich auch später nochmal hinbekommen. Ansonsten bin ich kein klassischer Paartänzer.
Also aber das hat auch Melissa Ortiz-Gomez nicht hinbekommen, die mit der du zusammen trainiert hast.
Nee, die hat mich, also naja, die hat mir schon viel, wahnsinnig viel gezeigt und ich war auch gar nicht jetzt so schlecht, aber ich sag mal, Let's Dance ist Leistungssport, genau wie Stars of Ice, und man muss da wirklich vom Cha-Cha-Cha bis zum Walzer, bis hin zum Samba, bis zur Rumba, man muss eben auch alles in Perfektion können und diese Choreografien, die man dann hat, die sind schon knackig. Man hat 3 Tage Zeit, irgendwie die auszuarbeiten und dann hat man irgendwie 2,5 Minuten. Also entweder ist man dafür geschaffen oder nicht. Und ich sage auch ganz ehrlich, so wirklich dafür geschaffen war ich nicht. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe eben durchaus was gelernt.
In unserem Fragebogen, den wir dir vorab zugeschickt haben, hast du gesagt, du hattest auch mal Kontakt mit der Polizei.
Polizeiliche nette Begegnung hatte ich eigentlich zu meiner wilden Zeit, als ich noch ich auch ein leidenschaftlicher Autofahrer immer war. Und natürlich auch in einer Zeit groß geworden sind, wo man noch Dinge nicht machen durfte, aber gemacht hat, die nicht so schnell geahndet wurden, weil es einfach nicht so viel Blitzer gab, weil die Polizei nicht so viel kontrolliert hat, weil die Straßen freier waren, weil wir nicht so viele Baustellen und so viele Tempolimits hatten. Und dementsprechend habe ich damals tatsächlich eine wilde Zeit im Auto gehabt. Ist hier nicht nachzuahmen, bitte. Und bin zum Glück auch heute ganz ruhig geworden. Aber da gab es diverse Begegnungen, Kontakte, meistens irgendwie, ja, irgendwelche Kontrollen, irgendwie eine Kelle, die rauskam und ich dann irgendwie auf den Polizisten zugefahren bin und gar nicht wusste, ob ich noch bremsen kann. Und die hinterher irgendwie die Frage kam, na Herr Bach, da waren wir schnell unterwegs, ne? Und ich sage, ja, sag ich, ich weiß. Ja, sag, das ist ein neuer Tagessieger, sag ich, das ist schön. Nein, aber es ist zum Glück nie was passiert und ich bin da heil durchgekommen.
Letzte Frage.
Ja.
Wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du sofort einführen oder machen, wo du sagst, da kann Hamburg ganz weit nach vorne kommen, wenn wir das machen würden?
Oha. Ich finde es so schade, dass wir die Innenstadt irgendwie nicht so richtig nutzen, wie wir sie nutzen könnten. Also ich weiß nicht, ich glaube, man könnte so viele Dinge da verändern, gastronomische Sachen. Es gibt so viele Städte in Europa, weiß ich nicht, Barcelona, Mailand, Malaga, wo man also einfach eine belebte Innenstadt hat. Und da wir ja, was wir vorhin sagten, online technisch immer mehr irgendwie nur noch den Mausklick machen und die Innenstädte langsam aussterben, was sicherlich nicht daran liegt, dass wir nicht so schöne Gebäude haben oder so, oder auch nicht die Boulevards hätten, die man so gestalten könnte, dass sie einfach attraktiver sind. Da würde ich mir wünschen, dass wir einfach irgendwie, auch wenn das Wetter bei uns nicht ist wie in Barcelona, aber dass wir da einfach so ein bisschen ja das Ganze charmanter machen und auch effektiver irgendwie. Das ärgert mich so ein bisschen. Da ist Gerd-Hauptmann-Platz, wo ich sagte, ja, da ist dann der Weihnachtsmarkt einmal im Jahr und ansonsten ist da nichts. Stehen da 4 Bänke und 3 Bäume und ich denke mal, mein Gott, können wir da, und wenn irgendwo eine Currywurstbude aufgestellt werden soll, dann gibt's keine Konzession, wenn der arme Gastronom irgendwie sagt, ich bin jetzt hier auf diesem 7 Meter Fußweg, brauche ich 20 Zentimeter, dann sagt die Stadt, nee, in der Verordnung steht drin, sie müssen aber, sondern dann sägt er seinen Tisch irgendwie ab, damit er diese 20 Zentimeter einhält. Da denke ich dann immer, das ist natürlich kein Hamburger Problem, das ist so ein deutsches Verordnungsbürokratieproblem. Aber wenn wir da einfach mal ein bisschen legerer wären.
Ich sehe schon, du redest dich angemessen in Rage. Du hättest einiges vor als König. Das wäre eine gute Maßnahme. Ja. Ganz herzlichen Dank,
ja, gerne.
Patrick Bach, dass du hier gerne bei Viel Hamburg warst. Das war ganz toll. Und zum Schluss, wie immer, haben wir dann auch noch eine Hörempfehlung. Du hast ja auch mal bei den Roten Rosen im Ersten mitgespielt und dazu gibt es jetzt den offiziellen Rote-Rosen-Podcast in der ARD-Audiothek. Host Martin Tietjen nimmt euch mit hinter die Kulissen der beliebten Serie im Ersten. Und in jeder Folge ist dann auch ein Star der Telenovela zu Gast. Rote Rosen, der offizielle Podcast zur Serie, gibt's natürlich auch in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, bedanke mich. War schön.
Sehr schön. Vielen Dank.